als dieser Jesus Christus damals in Palästina durch das Land zog, da hat er schon für Aufregung gesorgt. Da hörten Menschen von ihm wirklich brillante Reden. Reden, die heute noch ihresgleichen suchten. Und es gab Dinge bei ihm zu sehen, die hat man nicht für möglich gehalten. Oder wer hat schon mal mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Leuten satt gemacht? Und doch war die Begegnung mit diesem Jesus Christus nicht vergleichbar einer Zirkusvorstellung. In dem Sinne, dass man da hinkommt, staunt und applaudiert und irgendwann wieder geht. Wer mit diesem Jesus ins Gespräch kam, der spürte eine persönliche Betroffenheit, weil er es verstand, so das Entscheidende auf den Punkt zu bringen. Mich herauszufordern. Ja, da hast du richtig gehört. Mich herauszufordern. Nicht nur Menschen in grauer Vergangenheit damals. Das nämlich ist Gottes geheimnisvolles Wirken, will ich das mal sagen. Dass sein Reden und Tun damals zu einem Reden und Tun auch heute werden kann. Er sozusagen selbst spricht. Und das ist interessant. Und das bewegt. Und das nimmt mich hinein. Mit hinein. Vielleicht erfahren wir das heute, während dieses Gottesdienstes. Da gibt es nämlich solche Stellen, wo ich auf einmal mittendrin bin. Ich steige einmal ein. Dieser Bibeltext heute, der setzt mit einem Menschen ein, der mit Jesus über Glaubensfragen diskutieren will. Ich lese mal einen Abschnitt aus Lukas 10. Ein Gesetzeslehrer kam und wollte Jesus auf die Probe stellen. Ab Vers 25 also. Und er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Was der Mann macht, er formuliert vor Jesus eine Lebensfrage. Und das ist auch mein erster Gedanke. Lebensfrage sind wichtige Fragen. Aber aus welcher Motivation heraus werden sie gestellt? Dieser Gesetzeslehrer, der hier uns in diesem Text nur so kurz beschrieben wird, das war wohl, wir würden heute sagen, ein studierter Mann. Jemand, der wahrscheinlich schon mehr von diesem Jesus gehört hatte. Und er wollte sich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Jesus messen. Also nicht im Arm drücken oder mit der Brotvermehrung, da wusste er, da hat er schlechte Karten. Er wollte mehr auf die Disziplin raus, bei der er gut war, bei der er beheimatet war. Also eine geordnete Diskussion führen. Oder man könnte auch sagen, so ein bisschen feiner noch, sagt man dazu, eine Disputation. Das ist, wie ein Ausleger das mal so schön formulierte, eine Art theologisches Florettfechten. Man greift also ein Thema auf, über das andere schon viel gesagt haben, ein Thema mit so ein bisschen philosophischem Anklang, ein Thema, bei dem nicht zu erwarten ist, dass es nach einer Seite hin irgendwie bewiesen werden kann, aber ein Thema, bei dem man so Argumente hin und her werfen kann. Diskutieren um des Diskutierens willen. Ich bin der festen Überzeugung, wir kennen solche Gespräche, oder? Also ich werde sofort an meinen Neffen erinnert, wenn ich zu dem komme, der will einfach diskutieren. Und da kannst du, egal über was, aber 2 Stunden diskutieren kannst du mit ihm. Der will gerne diskutieren, um diskutieren zu können. Und doch beschleicht mich so manchmal die das Gespür dafür, solche Gespräche führen nicht zum Ergebnis. Führen nicht dazu, weil man eigentlich gar kein Ergebnis will. Es wäre sozusagen unfair, diese hohe Disziplin des Florettfechtens zu verlassen und irgendwie persönlich zu werden. Man spricht über das Leid in dieser Welt und warum Gott es zulässt. Man spricht über die Frage nach dem ewigen Leben. Doch bei all dem darf man die theoretische Ebene nicht verlassen. Und es fällt auf, dass Jesus die Frage nicht als Auftakt für eine Evangelisationskampagne versteht. Wäre doch ideal, oder? Wie bekomme ich das ewige Leben? Ja, los, raus, die vier geistlichen Gesetze, erstens, zweitens, drittens, viertens, hier kannst du es nachlesen, wäre doch gut. Jesus macht das anders. Jesus verweist auf die jüdischen, man könnte sagen, Basics. Das Gottes- und das Menschengebot. Ich weiß nicht, ob wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können. Also man könnte es vergleichen ungefähr so, man hat einen Mathe-Prof vor sich. Und dieser Mathe-Professor sitzt in einer erlauchten Runde mit vielen Kollegen. Und es geht jetzt hier um die Besprechung eines mathematischen Problems. Das wird aufgegriffen und der Hauptverantwortliche sagt dann als Reaktion dazu, ja, sag mir doch mal das 1x1 auf. So ungefähr muss dieser Gesetzeslehrer sich gefühlt haben. Hör mal, das ist doch völlig unter meinem Niveau. Das weiß doch jeder, was die Basics im jüdischen Glauben sind. Warum willst du, Jesus, mich als Gelehrten herausfordern und warum soll ich das jetzt hier vor dir aufsagen, wie so ein kleines Kind im zweite Klasse Religionsunterricht? Mit Verlaub, soll ich es mal übertragen? Vielleicht auch vergleichbar einem Christen, der eine Disputation über das tausendjährige Reich gerne anzetteln möchte und gerne das Gespräch dafür führen möchte, ob es denn vor Christi Wiederkunft oder nach Christi Wiederkunft sein wird. Der aber sein eigenes Leben mit Gott und seinen Mitmenschen nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Und darauf wird er jetzt aufmerksam gemacht. Sag mal, kriegst du die Basics auf die Reihe? Dieser Florettfechter, der hatte von Jesus erwartet, jetzt eine Schwarzbrotauslegung über seine ganz geschickt gestellte Frage. Und stattdessen ist Jesus unfair. Der geht nicht auf die Ebene, der redet einfach vom Tun. Und er wird sogar persönlich. Tu das doch. Unfair. Disziplinverletzung. Jesus stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Nein, er bekommt sie gestellt. Und das ist aber in Ordnung. Das will ich nicht gesagt haben, dass man das nicht tun soll. Doch, gerne. Stell die Frage nach dem Wegweiser für dein Leben. Sei aber dann auch ehrlicherweise bereit, wenn du sie stellst, sie auch als solche zu meinen. Und sei dann bereit, dem Wegweiser zu folgen. Sonst bringt so ein Wegweiser dir nichts. Wie bekomme ich das ewige Leben? Und dann heißt es hier in Vers 29 im Bibeltext, ich lese mal weiter. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Und er fragte, wer ist denn mein Nächster? Eigentlich, ich greife das Bild nochmal auf, müsste man sagen, der Gesetzeslehrer, der hat das Florettfechten und seine Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben. Die Frage nach dem Nächsten nämlich, nach dem Nächsten, das ist eine Frage, über die man diskutieren kann. Es könnte ja der Bäcker sein, der so früh aufstehen muss. Es könnte die Erzieherin sein, die zu wenig Geld bekommt für ihre Tätigkeit. Vielleicht aber auch eher der Hartz-IV-Empfängerin oder der Firmenbesitzer oder der Flüchtling? Ja, wer ist denn dieser Nächste? Was sind denn die Kriterien dafür, wer denn mein Nächster ist? Darüber muss man doch mal reden, das muss man doch mal ausdiskutieren. Hier gibt es doch gewiss unterschiedliche Gewichtung der Argumente. Und schon bin ich wieder in der Welt des Florettfechtens. Aber Jesus macht da nicht mit. Der macht in dem Gleichnis nicht mit. Beinahe provozierend bleibt Jesus bei der Linie. Und was macht er? Der erzählt dem Professor ein Alltagsgeschichtchen von Gretchen Müller. Und jetzt kommt das Gleichnis, das Jesus aufgreift, ab Vers 30. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn die Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Und nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Also ein Levit ist eine Person, die sich um das gottesdienstliche Geschehen am Tempel kümmert. Genauso machte es ein Levit, als er an diese Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn. Und wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Der barmherzige Samariter. Das ist das ganz bekannte Stichwort zu diesem Gleichnis. Etwas so, als gäbe es nur diese bewundernswerte Person dieses barmherzigen Samariters. Aber leider ist dem ja gar nicht so, ne? Diese bewundernswerte Person des barmherzigen Samariters, die ist ja in der Minderheit. Die Mehrzahl der frommen Personen hier, die wird nicht mit diesem Titel ausgestattet. Fast ketzerische Frage. Ob Jesus das Gleichnis auch in unserer Runde hier so erzählen würde, wenn er jetzt da sitzen würde? Oder wäre hier das Gleichnis am falschen Ort? Hier in der FEG, unter so vielen Christen? Hat mich zu dem zweiten Gedanken geführt. Gefüttert mit biblischem Wissen, aber was begriffen? Ich bin herzlich gern in der Gemeinde. Ich finde das sehr schön. Vorgestern kamen noch Freunde vorbei. Und wir haben zusammen das Gemeindehaus angeschaut, sehr gerne, sehr gut. Wir haben erzählt davon. Ich freue mich über die Freundlichkeit vieler Menschen hier, das schöne Café. Es gibt viele Bibelgesprächskreise, ganz unterschiedlichen Formen, wo man über Gottes Wort redet. Viele Menschen hören Predigten, singen Anbetungslieder. Viele Menschen arbeiten auch an ganz unterschiedlichen Plätzen hier mit in der Gemeinde. Das ist doch schön. Ja. Das ist schön. Das ist schön, auch wie es am Tempel in Jerusalem damals schön war. Aber es gibt viele Parallelen mit der Welt des Priesters und des Leviten in unserem Gleichnis zu uns. Damals die Welt, in der sie lebten, das war keine schlechte Welt. Sie lebten doch vielfach dort am Tempel, an dem Ort, an dem Gott seine Gegenwart zugesagt hat. Hier brachten sie sich ein. Warum sollten diese Menschen keine Gottesbegegnung gehabt haben? Ein Anlass dazu, was distanziert sein lässt, ergibt sich nicht aus diesem Bibeltext. Aber sie lebten doch an dem Ort, an dem diese Begegnung mit Gott stattfinden sollte. Vielleicht sogar noch, ich führe das mal ein bisschen aus, vielleicht sogar noch waren sie erfüllt von so wunderbar geistlichen Momenten und sind auf dem Weg, und sehen dann schon vom Weiten diese verletzte Person, zerschundene Person am Straßenrand. Die haben den nicht übersehen, nein. Hier heißt es im Text, sie gingen vorbei. Im Griechischen ist das sogar noch ein bisschen näher ausgedrückt. Etwa so in der Richtung, also sie achteten bei ihrem Blicken jetzt streng darauf, dass sie dem, der verletzt am Wegesrand liegt, bloß nicht in die Augen schauen. Sie haben ganz starren Blick, konzentriert. Sie hielten, oder man könnte sagen, sie hielten gebührenden Abstand. Wir würden vielleicht sogar sagen, die wechselten die Straßenseite. Das wird von Menschen beschrieben, die eigentlich von ihrem Dasein in einem engen Kontakt mit Gott lebten. Klar, Jesus Christus provoziert hier mit dieser Schilderung. Und ich meine, der provoziert nicht nur damals, der provoziert auch heute immer wieder. Er provoziert manch fromme Person, die das theologische Florettfechten liebt. Er provoziert engagierte Mitarbeiter mit vollen Terminkalendern, die nur für die Gemeinde leben wollen. Und er provoziert Sesselhocker mit Konsumhaltung, die meinen, vom Weiten eine Wächteraufgabe zu haben, die es in der Bibel gar nicht gibt. Er provoziert. Du, dieser Jesus, der provoziert dich und mich, und vielleicht ordnen wir uns irgendwo bei diesen Punkten, die genannt wurden, irgendwo dazwischen ein. Ein dritter Gedanke. Ein Samariterdienst hat damals und heute mit Handeln zu tun. Ausgerechnet ein Samariter musste es sein, den Jesus hier aufgreift als ein Beispiel. Ausgerechnet jemand, den man sonst nicht so ganz für ernst nimmt. Samariter, das waren nämlich Leute, die im Mittelbereich von damaligem Israel wohnten, aber eine besondere Geschichte hatten, die viel mit Migration zu tun hatte. Und die eigentlich gar nicht so richtige Israeliten waren. Und so eine Person wird hier jetzt zur herausstechenden Person. Und mit welcher Liebe und welcher Nachhaltigkeit er sich um diese verletzte Person, die da am Straßengraben liegt, kümmert. Das fällt in dem Gleichnis so richtig auf. Das wird ganz ausführlich beschrieben. So ausführlich, dass man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen muss. Jeder, der das liest, der wird doch automatisch in das Bewusstsein hineingeführt, boah, das ist beschämend für alle irgendwie sonst Anwesenden, die das nicht ebenso machen wie diese Person des Samariters. Jeder weiß, der das Gleichnis liest, automatisch, so zu handeln wie dieser Samariter. Das wäre jetzt angebracht gewesen. Das wäre das Richtige. Oder? Meint jemand, man müsste darüber reden. Okay, dann lassen wir das darüber reden weg, sondern dann fragen wir, gehen wir einen Schritt weiter und fragen wir, und was bedeutet das jetzt? Die Konsequenz. Ich lese weiter im Bibeltext. Lukas 10, Verse 36 und 37. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Nächster gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Und Jesus erwiderte, dann geh und mach es ebenso. Mein vierter Punkt. Hier findet ein ganz wichtiger Perspektivwechsel statt. Aus der Frage des theologischen Florettfechtens, wer ist denn mein Nächster, wird, wem bin ich denn zum Nächsten geworden? Das wird zur Pointe des Gleichnisses, das wird zur Spitze. Wem bin ich denn zum Nächsten geworden? Die Überraschung, in die Jesus Christus hier diesen Schriftgelehrten stellt, ja, das lässt er sogar von diesem Schriftgelehrten selbst beantworten. Helmut Thielicke, ein Theologe, er schreibt in seinem Buch über die Gleichnisse: Gott ist immer ein Gott der Überraschung, nicht nur in der Art, wie er mir hilft, sondern auch in der Art, wie er mir Aufgaben stellt und Menschen über den Weg schickt. Ich meine, dieser Satz enthält ganz viel wichtige Beobachtung. Weg von der Selbstzentriertheit, weg von dem Ego-Denken, dass alles sich um mich drehen müsste und ich das einordnen könnte, wie, was, wo ist und sich alles zu mir hin ordnen müsste. Weg von dem Ich hin zu dem Du, hin zum Menschen, den er uns über den Weg schickt. Lebenshilfe haben wir vorhin gehört. Hinter den Bildern stecken oftmals Geschichten. Ja, was sind das für Geschichten? Das sind Beziehungsgeschichten. Menschen, die mir über den Weg geschickt wurden. Und das hat jemand wahrgenommen. Und da ist jemand drauf eingestiegen. Wir haben eingangs gesungen in einem Lied: Jesus, das will ich werden, wie du bist, sehen, was du siehst, lieben, wie du liebst. Lässt sich gut singen, ne? Ja, das will ich werden, wie du bist. Ja, was war denn dieser Jesus? Wie hat er denn gelebt? Der hat doch so gelebt, dass er sich um das Du gekümmert hat, nicht um das Ich. Der hat doch so gelebt, dass er sich die Priorität von jemand anderem geben ließ. Der hat doch so gelebt, dass er gesehen hat, wer auf ihn zukommt. Menschen, die ihm über den Weg liefen. Werden, wie du bist. Lieben, wie du willst. Wie du liebst, das will ich. Herzlich willkommen. Heute Morgen, 9.25 Uhr, ich bekomme einen Anruf einer Frau, die das Anliegen hat, eine syrische Familie, die in einem Armenkreis ist, die wird demnächst nach Dillenburg ziehen. Könnt ihr denen helfen? Ich könnte jetzt weiter diese Flüchtlingssituation ausführen. Ist diese diakonische und missionarische Aufgabe, die uns hier in Deutschland so vor Augen gestellt wird im Moment, wirklich so weit weg? Oder ist sie nicht so überraschend deutlich? So überraschend deutlich? Wäre es nicht so, dass wir schon wie diese ersten beiden, diese Priester und Leviten, ja quasi krankhaft wegschauen müssten, um das bloß nicht zu sehen? Oder sieht man das nicht mit natürlichem Auge, mit natürlicher Wahrnehmung, welche Aufgabenstellungen uns heute vor die Füße gelegt werden? Aber das muss ja nicht nur dort sein. Aber nochmal ein Gedanken dazu. Das war jetzt wirklich nicht abgestimmt mit den Herrenhuter Losungen und mit den Ziehungen vor so vielen Jahren, aber wer die Losung heute Morgen gelesen hat und den Lehrtext, ich dachte, hallo, das steht doch. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde sein. Aus 3. Mose 19. Oder dazu der neutestamentliche Text aus Matthäus 25, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Manchmal gibt es Zufälle, das ist so. Ich sage, da lässt Gott mir was zufallen. Es geht darum, wie nehme ich das auf? Was soll man der syrischen Familie sagen, die demnächst kommt? Zieht weiter? Ich glaube, die sind Christen. Die haben im Raum Fulda den evangelischen Allianzkreis gesucht. Und die wollen jetzt hier, sie werden nach Dillenburg versetzt und brauchen hier den Raum. Manchmal legt uns Gott einfach was vor die Füße. Ne? Man braucht gar nicht weit zu schauen, man stolpert drüber. Und wie heißt es hier dann zum Schluss? Der fünfte Gedanke. Dann geh und mach es ebenso. Dann geh und mach es ebenso. Dieser Aspekt, was soll ich tun, der taucht hier in diesem Bibelvers dreimal auf. Einmal in Vers 25, das ist quasi der Einstieg. Dann in Vers 28, als Jesus die erste Runde zusammenfasste, also die erste Runde des theologischen Florettfechtens abbleis und auf den Boden zurückkommt. Und als Jesus dem großen Prof dann so ein Geschichtchen erzählte, es reflektieren lässt und einfach, dann mach's doch auch so. Dreimal taucht das auf. Dann mach es ebenso. Eigentlich möchte ich uns heute mit diesem Gedanken aus dem Gottesdienst entlassen. Wen hat Gott dir vor die Füße gelegt? Dir persönlich. Dann geh doch und mach es. Wir setzen ja hier im November in diese Gesprächsreihe ein. Es geht ja um ein Thema, Großthema, ich sag's mal anders. Gleichnisse werden aufgegriffen. Und das Thema also von heute Morgen, das habe ich nochmal aufbereitet. Hinten liegen Zettel mit so einem Stundenentwurf. Und ich lade ganz dringend ein, dass die Kleingruppen das nochmal durchgehen. Dieses Thema aufgreifen, dieses zum Wochenthema machen. Das Gesprächsthema, das zum Handeln antreibt. Wir werden in dieser Woche im Foyer Stellwände aufbauen. Und ich verspreche mir davon, dass die Gesprächskreise, die das aufnehmen und darüber reden, nach der Konkretion fragen, sagen, wen hat mir denn Gott vor die Füße gelegt, über den ich quasi stolpere? Wen haben wir denn den Eindruck, dass Gott uns als Gemeinde vor die Füße gelegt hat? Und ich verspreche mir davon, dass da Rückmeldungen kommen, dass da was wahrgenommen wird. Ich verspreche mir davon, dass wir nicht im Kreise der theologischen Florettfechter, muss ich immer bei dem Namen aufpassen, bleiben wollen, sondern dass wir das nicht abbrechen wollen, sondern zu dem kommen, was Jesus sagt. Nun mach doch. Nun wende dich doch dem dazu, der dir vor den Füßen liegt. Nun wende dich doch dem Mitmenschen zu. Wir werden das dann zusammenfassen und wir werden gucken, was können wir als Gemeinde daraus machen, auch in der Konkretion. Was heißt es? Wen können wir vielleicht dadurch wo und wie unterstützen? Aber auch da nochmal, da wird es nicht dabei bleiben, theoretisch darüber zu reflektieren. Sondern Jesus sagt dann, tu doch, mach's doch. Wir sind also herausgefordert, in die Aktion zu kommen. Und jetzt schließe ich das. Um welchen Gedankenkreis ging es? Wo hat er eingesetzt? Es war doch die Frage, ja, wie bekomme ich denn das ewige Leben? Wie kommt es dazu? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Ich glaube, man darf es nicht gleichziehen nach dem Thema, das ist eine Werkgerechtigkeit. Das wäre verkehrt. Das stimmt nicht. Haben wir gerade noch mal ganz eindrücklich, auch wenn wir während den Liedern gehört, in der Bibel lese. Das ist im Römerbrief. Nein, nicht Werkgerechtigkeit. Aber wir dürfen auch nicht andersrum vom Pferd fallen. Zum Glauben an Jesus Christus gehört auch das Tun. Gehört es wie selbstverständlich. Ohne das ist es gar nicht zu denken. Ohne das Glauben den Mitmenschen erreicht, auf den Mitmenschen zugeht, geht es nicht. So kam Jesus auch auf diese Welt. Er kam auf uns zu als Menschen, weil er uns erreichen wollte. Und genauso hat er uns gesandt als seine Boten hinein in diese Welt. Ich lade also ein, nehmen wir das mal auf. Reden wir darüber. Lassen wir es konkret werden. Nehmt euch die Einladung dazu, zu einem Gruppengespräch mit, die Ausführung. Und wenn ihr in keiner Gruppe seid, ihr könnt es auch für euch persönlich durchgehen. Aber tauscht euch aus, womöglich. Werden, wie du bist. Lieben, wie du liebst. Jesus, das wollen wir. Ich bin dabei, es zu lernen. Stückchen für Stückchen. Kommst du mit? Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich danken dafür, dass du nicht theoretisches Florettfechten machst, sondern dass du möchtest, dass Glauben in unser Leben eintritt, ja Glauben sich im Leben realisiert. Das war dein Bestreben. Deswegen bist du hierher gekommen in diese Welt und für uns am Kreuz gestorben. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis hast du dein Ich aufgegeben und bist zu dem Du gekommen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir als Christen das Bestreben haben, das Wollen, das innere Verlangen haben, auch dir auch ähnlicher zu werden. Von unserem Ich Abstand zu nehmen und zu dem Du zu gehen. Hilf uns auch im Nachdenken in dieser Woche darüber, auch wenn es konkret wird. Zeige, was und wen du uns so vor die Füße gelegt hast. Ich danke dir, dass du persönlich redest und das auch zeigen kannst. Amen.